Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir kommen heute zum letzten Teil unserer Mini-Predigtserie über den Propheten Daniel. Wir wollen uns heute mit dem 6. Kapitel beschäftigen. Der Predigttext wurde uns ja bereits schon vorgelesen. Ich möchte zunächst noch einmal ein paar wiederholende Gedanken, auch einen kurzen Rückblick machen über das, was wir bisher gesehen haben. Das Buch Daniel zerfällt ja grundsätzlich in zwei Teile. Wir haben die Kapitel 1 bis 6, ein sogenannter geschichtlicher Teil. Dann die Kapitel 7 bis 12, der prophetische Teil. In diesem geschichtlichen Teil werden uns der Charakter der Königreiche der Nationen und ihrer Herrscher gekennzeichnet. Was kennzeichnet diese Nationen, die jetzt nach Gottes Gedanken über die Völkerwelt die Herrschaft ausüben? Das Zweite, was wir sehen, ist den jüdischen Überrest, dargestellt durch Daniel und seine Freunde. Und in ihm finden wir auch immer die Anwendung für uns heute. Und wir werden sehen, dass das Buch Daniel ein ganz, ganz praktisches Buch auch für uns Gläubige heute unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn Jesus ist. Jetzt ist es aber so, dass dieser Charakter der Königreiche und der Charakter des jüdischen Überrestes stehen gegensätzlich einander gegenüber. Es führt immer wieder zu Konflikten. Und so, wenn uns in diesen ersten 6 Kapiteln finden wir eigentlich immer ein durchlaufendes Schema. Es wird uns ein Konflikt geschildert zwischen den Königreichen und ihren Herrschern und auf der anderen Seite dem jüdischen Überrest, der treu an seinem Gott und an seinem Wort festhalten möchte. Auf dem Konflikt sehen wir dann aber immer Gottes Eingreifen. Gottes Eingreifen plus der Verantwortung des Überrestes führt dann zur Lösung dieses Konfliktes. Und dann wird uns berichtet, was dann die Folge davon ist, was dann das Ende von Gottes Eingreifen für den Überrest ist. Und darauf wird immer vermittelt eine Botschaft des Trostes, eine Botschaft großer Hoffnung. Sowohl für diejenigen, die sich damals in babylonischer Gefangenschaft befanden, als auch für uns heute, die wir mit unserem Herrn treu den Weg gehen wollen und immer mehr auch in Konflikte kommen mit den säkulären Staaten und ihrer Gesetzgebung und dann in ganz besonderer Weise auch im jüdischen Überrest während der großen Drangsalszeit. Kapitel 1 beginnt mit der Verschleppung Daniels und seiner Freunde. Die Babylonier erobern die Stadt Jerusalem und verschleppen Daniel und seine Freunde nach Babylon. Und dort sollen Daniel und seine Freunde zu babylonischen Dienern und Staatsbeamten ausgebildet und damit auch umerzogen werden. Das zeigt sich zum Beispiel, sie bekommen andere Namen, die nicht mehr den Namen des hebräischen Gottes tragen, sondern der babylonischen Götterwelt. Vordergründig sehen wir in Kapitel 1 einen Konflikt, der sich um Speisen dreht. Es geht aber letztlich um die Frage Anpassung. Passen sich Daniel und seine Freunde dem Denken, dem Handeln ihrer babylonischen Umgebung an? Oder bleiben sie ihrem Gott und seinem Wort treu? Und wir sehen hier in besonderer Weise, dass uns hier vorbildhaft der Gehorsam des Überrestes gezeigt wird. Gottes Wirken bewirkt Wachstum und Erkenntnis. Und am Ende steht, dass diese 4 Männer, die treu an Gottes Wort festgehalten haben, dass sie über ihre Zeitgenossen erhöht werden, dass sie vor ihren Zeitgenossen ausgezeichnet werden. Und die besondere Botschaft von Kapitel 1 ist, dass Gott Acht gibt auf seine Treue. Auch wenn sie in der Gefangenschaft sind, unter einem fremden Volk, unter fremder Herrschaft, in fremden Prinzipien, die dem Wort Gottes zuwider sind, ausgebildet werden, Gott gibt trotzdem auf seine Treuen Acht. Dann Kapitel 2 ist die große Vision von diesem Standbild. Und auch hier wiederum sehen wir einen Konflikt, denn das Leben von Daniel und seinen Freunden ist bedroht. Nebukadnezar will alle seine Weisen und Wahrsagenpriester töten lassen und das wird er auch Daniel und seine Freunde getroffen. Hier wird in besonderer Weise hervorgehoben, dass Gott dem Überrest Einsicht schenkt und dass der Überrest diese Einsicht in einer gottgemäßen Weise gebraucht. Das heißt, der treue Gebrauch der Gaben und Befähigungen durch Gott und somit legen sie ein Zeugnis für den Gott Israels ab und Daniel und seine Freunde werden am Ende wiederum erhöht. Die besondere Botschaft ist hier, Gott offenbart seinen Treuen seine Geheimnisse. Und auch das können wir sehr leicht auf uns anwenden, wenn wir denken an Epheserbrief, an den Kolosserbrief, wo in besonderer Weise Paulus uns das Geheimnis des Christus offenbart. Und was für eine Trost, was für eine Kraft darf in diesen Wahrheiten auch für unser praktisches Leben sprechen. Und wir wissen, dass egal was passiert, dass egal was auf uns zukommt, egal wie sich auch die Nationen und ihre Herrscher verhalten, wir wissen, wohin Gott, die Menschheit und diese Welt führt. Wir wissen, was sein Ziel ist, was sein Ziel mit uns ist, was sein Ziel mit dieser Welt ist. Was für ein Vorrecht, was für ein Trost, was für eine Kraft gibt das, um treu an unserem Herrn festzuhalten, auch in schwierigen Situationen. Kapitel 3 zeigt uns dann die Bewahrung der drei Freunde im Feuerofen. Hier ist der Konflikt. Der Herrscher führt einen Götzendienst ein, eine falsche Religiosität, eine falsche Anbetung und es erweist sich als ein totalitäres System. Wer nicht mitmacht, wer nicht bereit ist, an dieser falschen Religion teilzunehmen, der wird mit dem Tod bedroht. Und das zeigt uns, der Überrest muss leiden. Er muss seinen Glaubensweg hier auf dieser Erde durch Leiden hindurchgehen und er muss lernen, auszuharren in aller Bedrängnis, in allen Drangsalen. Aber auch hier greift Gott ein und sein Eingreifen hat wiederum zur Folge, dass es ein Zeugnis für diesen Gott Israels gibt, dass er erhöht wird und die drei Freunde werden erhöht. Und hier haben wir in ganz besonderer Weise gesehen, dass Gott mit den Seinen in ihren Leiden ist. Gott bewahrt die Seinen nicht vor den Leiden, aber er ist in den Leiden mit den Seinen, mit seiner ganzen Barmherzigkeit, mit seiner ganzen Güte. Kapitel 4 zeigt uns dann die Demütigung Nebukadnezars. Auch hier ist der Konflikt, der Hochmut, die Selbstverherrlichung. Die Nationen beginnen ihre eigenen Leistungen, Errungenschaften zu verherrlichen, anzubeten, sich selbst zu beweihräuchern. Und hier zeigt oder ist die Verantwortung des treuen Überrestes ein mutiges Zeugnis für ihren Gott und auch für das Gericht über allen Hochmut, über alle Selbstverherrlichung des Menschen zu sein. So greift Gott ein, er erniedrigt den stolzen Nebukadnezar und erhöht dann Nebukadnezar, nachdem dieser sich gedemütigt hat. Und dieses Kapitel endet mit einem Lob Gottes. Und diese ersten vier Berichte, sie haben alle stattgefunden am Hof Nebukadnezars. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ja, wenn nur der schlechte Herrscher, der schlechte König weg ist, dann wird die Situation für die Gläubigen, für den Überrest besser. Sozusagen, man setzt seine Hoffnung in Menschen, in menschliche Herrscher. Aber was zeigt uns die Bibel in Kapitel 5? Es kommt ein anderer König und es wird keineswegs besser, sondern ganz im Gegenteil, der erweist sich sogar als noch schlimmer. Es gibt einen neuen Konflikt, nämlich dieser König ist voller Unmoral und er lästert den höchsten Gott. Und hier gibt der Überrest ein Zeugnis dadurch, indem er sich rein bewahrt, indem er sich absondert, indem er an diesem Treiben der Unmoral und der Lästerung Gottes nicht teilnimmt und teilhat. Und so zeigt uns dann dieser Abschnitt, dass Gott die Gottlosen, die Feinde seines Volkes richtet und am Ende steht wiederum die Erhöhung Daniels. Kapitel 4 und 5 gehören unmittelbar zusammen und sie zeigen uns, Gott ist ein gerechter Richter. Gott wird ein gerechtes Gericht über die Widersacher, über die Feinde des Volkes Gottes ausüben. Und dieses gerechte Gericht wird zu einem zweifachen Ergebnis führen. Dort, wo die Feinde Gottes bereit sind, sich zu beugen, sich vor diesem Gott zu demütigen, da werden sie einstimmen in das Lob dieses Gottes. Dort, wo sie sich aber weigern, umzukehren, Buße zu tun, sich vor diesem Gott zu beugen, da werden sie gerichtet, verworfen und beseitigt werden. Gott ist ein gerechter Richter. Und das führt uns dann zum Höhepunkt, nämlich zu dem Kapitel, das wir heute uns anschauen wollen, das Kapitel 6. Und jetzt ist es so, jetzt kommt nicht sogar ein neuer König, sondern mit Belsazar, mit Kapitel 5, hat ja dann das babylonische Königreich geendet. Das Haupt aus Gold, das wir in Kapitel 2 in dieser Vision von Nebukadnezar gesehen haben, hat sein Ende gefunden. Und jetzt kommt ein neues Reich, nämlich das Reich der Medo-Perser. Und wiederum ist man vielleicht so versucht zu denken, ja, die Babylonier, die waren schlimm, die waren furchtbar, die waren gottlos. Aber jetzt kommt ein neues Reich, eine neue Herrscherdynastie, ein neues Königreich. Vielleicht besteht da Hoffnung. Aber die Bibel raubt uns jeden Gedanken, irgendetwas sich von Menschen zu erhoffen, sondern wir kommen in Kapitel 6, den Höhepunkt, sowohl den Höhepunkt der Bosheit, als auch den Höhepunkt für den jüdischen Überrest, nämlich die Bewahrung Daniels in der Löwenbrut. Und dieses Hoffnungssetzen auf Menschen, auf andere Könige, auf andere Herrscher, wenn wir denken, wir haben vor 2 Tagen uns daran erinnert, dass vor 75 Jahren der Krieg in Deutschland beendet wurde und geendet hat und damit auch das Nazisystem sein Ende gefunden hat. Und vielleicht haben viele Gläubige gehofft, ja, wenn erst einmal Hitler und seine Schergen weg sind, dann wird es wieder besser für uns. Aber dem war ja eigentlich nur augenscheinlich so. In der sowjetischen Besatzungszone ging es von einer Diktatur in die nächste. Und hier im Westen hat sich augenscheinlich manches verbessert. Man hatte wieder Freiheit, man konnte das Evangelium frei verkündigen, man konnte sich ohne Einschränkungen wieder versammeln. Aber dann kam in den 50er Jahren eine andere Versuchung, nämlich das Wirtschaftswachstum. Und beides, sowohl im Naziregime als auch dann unter dem sogenannten Wirtschaftswunder, hat sich die Mehrheit der Gläubigen einfach angepasst. Und dadurch hat in beiden Fällen das Zeugnis für Gott, seine Kraft, seine Hingabe, in vielen Fällen verloren. Und so sehen wir, dass wahre Veränderung kommt nur durch Gottes Gnade, durch Gottes Handeln, durch Gottes Eingreifen, aber niemals durch den Wechsel von Umstände oder durch den Wechsel von Menschen. In den einleitenden Versen von Kapitel 6 wurde uns jetzt gezeigt, wie Darius, der medopersische Herrscher, die Verwaltung des Reiches neu ordnet. Er setzt 120 Statthalter ein und über diese wurden 3 Oberminister gesetzt. Das heißt, auf einen Minister, dem waren dann 40 Statthalter unterstellt. Diese 120 Statthalter waren diesen 3 Ministern verantwortlich und Rechenschaft schuldig. Insbesondere was die Steuereinnahmen betraf. Wir finden hier den Ausdruck, damit der König keinen Schaden erleide. Und da bezieht es sich vor allem darauf, auf Schaden durch Steuerhinterziehung, durch Korruption oder durch das Wirtschaften in die eigenen Taschen. Und einer dieser 3 Oberminister war Daniel. Daniel war zu diesem Zeitpunkt bereits über 80 Jahre alt. Und schon nach kurzer Zeit war Daniels besondere Befähigung und Begabung sichtbar geworden, sodass Darius ihn zum Superminister machen wollten, der sozusagen auf den anderen Ministern noch übergeordnet war. Und hier gleich eine wichtige Bemerkung vorneweg, wenn wir uns mit diesem 6. Kapitel von Daniel beschäftigen. Schauen wir Kinderbibeln an oder auch hören wir so manche Predigt über Daniel 6, dann wird Daniel immer als der große Glaubensheld dargestellt. Und die Botschaft, der Appell lautet an uns oft, sei wie Daniel, werde wie ein Daniel und so weiter. Bete wie ein Daniel, sei treu wie ein Daniel. Daniels Leben, sein Glaube, seine Hingabe sollten uns wirklich herausfordern. Sie zeigen uns auf unsere Verantwortung auf, die wir als Gläubige haben. Und Daniel sollte, sein Zeugnis sollte wirklich zu unserem Herzen und Gewissen sprechen. Aber wir sollten eines nie vergessen. Einen Glaubenshelden ohne Gott, ohne seinen Wirken und seine Gnade wird es nie geben. Und manchmal können diese Sei-wie-Botschaften auch sehr erdrückend und demotivierend sein. Manchmal flüchten sich dann Gläubige in die Ausrede, ja, ich bin ja kein so gewaltiger Prophet wie Daniel, ich bin vielleicht nur eine Hausfrau und ich habe nicht diese außergewöhnlichen Gaben, die Daniel besessen hat. Aber gerade Daniel will uns zeigen, und der Schlüssel ist Gottes Wirken. Der Schlüssel ist, dass Gott wirkt und dass Gott in deinem Leben wirkt, an dem Platz und mit den Aufgaben, die er dir gegeben hat, da wirkt Gott durch dich in dir, dass du deine Aufgaben an deinem Platz zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung ausüben darfst und zu seiner Ehre und Verherrlichung leben darfst. Dann, warum diese Botschaften gefährlich sind, ist, weil sie vermitteln oft den Eindruck, als ob Wachstum, als ob das, dass wir ein Zeugnis sind, aus uns selbst herauskommen würden, aus unseren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. So als ob wir selber in uns einfach einen Schalter umlegen könnten und dann würden wir auf einmal Glaubenshelden werden wie ein Daniel. Das führt immer dazu, dass wir scheitern werden, wenn wir auf uns selbst vertrauen, auf unsere eigene Kraft. Sondern die Bibel, sie zeigt uns und sie zeigt uns gerade auch an Daniel, dass wir ganz abhängig sind von Gott. Wir haben nie etwas in der Hand. Es kommt nie etwas aus uns heraus, sondern alles kommt von Gott und seiner wirksamen Gnade. Deswegen ganz wichtig am Anfang, uns bewusst zu machen, die 2 Grundsätze, 1. Korinther 15, Vers 10, wo Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Oder in Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 12 und 13, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das heißt, alles, was in unserem Leben Gottes Wohlgefallen hervorrufen wird, zu Gottes Wohlgefallen führt, kommt, weil Gott es in uns wirkt. Sowohl das Wollen, als auch dann die praktische Verwirklichung. Was ist jetzt unsere Verantwortung? Wir sind da auch nicht passiv dabei, sondern unsere Verantwortung ist, mit Furcht und Zittern das Heil zu wirken. Das heißt, so zu leben, so zu dienen und so dem Herrn hinzugeben, als würde alles von uns abhängen. Doch in dem vollen Bewusstsein, dass alles, was Gott letztendlich wohlgefällig sein kann, allein durch ihn in uns gewirkt worden ist. Deshalb ist es auch wichtig, hier in diesen Anfangsversen zu uns zu sehen, dass die Bibel klar den Grund nennt, warum Daniel diese besondere Kraft, diese besonderen Befähigungen hatte. Es heißt nämlich in Vers 4, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Das heißt, es war der Geist Gottes. Es war eine übernatürliche Kraft, eine übernatürliche Befähigung, die Daniel zu dem machte, was er dann auch ganz praktisch sein durfte, auch im Konflikt mit der medopersischen Herrschaftsmacht. Ja, und diese besonderen Fähigkeiten von Daniel, die führten dazu, dass es bei den Ministern Neid, Eifersucht hervorrief. Der Aufstieg von diesem Daniel muss verhindert werden. Ja, dieser Daniel muss weg. Und das ist doch etwas, das wir auch heute immer wieder in der Arbeitswelt finden. Ein unliebsamer Konkurrent muss mit allen Mitteln ausgeschaltet werden. Man nennt das ja neudeutsch Mobbing. Aber wir sehen, dass Mobbing gar nichts Neues ist, sondern bereits in der Antike vorkam. Und so suchen sie nach Anklagepunkten, aber weil Daniel treu war, sowohl seinem Gott als auch seinem Arbeitgeber, nämlich dem Reich der Meder und Perser und Darius, deshalb hatte er seine Aufgaben zuverlässig und mit großer Gewissenhaftigkeit ausgeführt. Und so konnten sie nichts finden, sie konnten ihm nichts nachweisen. Es gab sozusagen keinen Punkt, wo sie hätten einhaken können, um Daniel vor dem König zu verklagen und zu Fall zu bringen. Und hier die Frage, die praktische Anwendung an uns. Wie verhalten wir uns als Christen am Arbeitsplatz? Haben wir Leichen im Keller? Es ist für mich immer wieder eines der demütigsten und beschämendsten Studien, sich im Wort Gottes damit zu beschäftigen, was die Bibel sagt über unser Verhalten in der Berufswelt am Arbeitsplatz. Und es erschreckt mich immer wieder, wie viel ich persönlich auch gegenüber dem, was Gottes Maßstäbe sind, was Gottes Wille ist, da ganz praktisch fehle. Aber das gilt nicht nur für die Christen am Arbeitsplatz, es gilt auch ganz allgemein. Wir haben gerade eben aus Philipper Kapitel 2 uns mit den Versen 12 und 13 beschäftigt. Es ist interessant, wie diese Verse dann weitergehen, nämlich Vers 14 bis 16. Da heißt es, tut alles ohne Murren und zweifelnden Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter oder ohne falsch unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechtes unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Darstellen das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Und hier sehen wir, dass das, was wir an Daniel exemplarisch sehen, Gott eigentlich von allen seinen Kindern möchte. Dass wir nämlich untadelig sind, dass wir ohne falsch sind, dass wir unbescholten sind, weil wir leben inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechtes. Und mitten in dieser von der Sünde verdorbenen und vertreten Menschheit, da sollen wir wie Lichter, wie die Sterne am Nachthimmel, sollen wir scheinen. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass wir alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen tun, indem wir das Wort des Lebens, wie die Elberfelder es übersetzt, darstellen. Das heißt, es ganz bewusst versuchen auszuleben. Und so können wir Licht und Zeugnis für unseren Gott und sein Evangelium in dieser Welt sein. Es ist interessant, in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2 verlangt dies Paulus auch von den Ältesten, die der Gemeinde vorstellen sollen, dass sie untadelig sind, dass es von Seite der Welt oder auch von Seite der Gemeinde keine Angriffspunkte gegen sie gibt. Die Feinde Daniels finden also nichts. Und so sehen wir jetzt wiederum die ganze Boshaftigkeit und List des Menschen. Sie gehen jetzt einen Schritt weiter. Jetzt versuchen sie, seine Treue zu Gott zu kriminalisieren. Sie treten vor Darius mit Schmeichelei und Lüge. Sie berufen sich zum Beispiel darauf, dass das, was sie ihm jetzt vortragen, ein Beschluss von angeblich allen sei. Aber Daniel haben sie ganz sicherlich nicht befragt und seine Stimme mit eingeschlossen. Und so üben sie Druck auf den König aus und überreden ihn, dass Darius ein entsprechendes Gesetz, das nach medopersischem Recht nicht widerrufen werden konnte, unterzeichnet. Und der Inhalt dieses Gesetzes war, dass es innerhalb von 30 Tagen verboten war, zu irgendjemand anderes zu beten, als wie allein zu dem König Darius. Und wenn auch Darius von seinem Charakter in einem besseren Licht dargestellt wird als Nebukadnezar oder Belsazar, so war seine Handlung, nämlich dass er dieses Gesetz willentlich unterschrieben hat, der absolute Tiefpunkt menschlicher Bosheit im Verlauf der Reiche, wie es Daniel uns darstellt. Und weder Nebukadnezar noch Belsazar sind in ihren Handlungen je so weit gegangen, wie es hier Darius getan hat. Was macht nämlich Darius? Ein Mensch nimmt jetzt den Platz des Gottes des Himmels ein. Ein Mensch maßt sich für sich allein die Fähigkeiten, nämlich der Geber aller guten Gaben, ein. Er maßt sich die Rechte und Fähigkeiten, die Gott alleine hat, für sich selbst für einen Zeitraum für 30 Tage an. Benedikt Peters hat es so kommentiert, dass dieser Befehl Darius deswegen an Bosheit so herausragt, weil er nicht befiehlt, etwas Schlechtes oder Böses zu tun, dem man noch ausweichen konnte, sondern weil er verbietet, das einzig Richtige, das Gute zu tun. Und das war ein absolutes Verbot mit der Konsequenz des Todes. Und so weist dieses Ereignis auch prophetisch voraus auf die Zeit unmittelbar vor dem Kommen des Herrn Jesus. Das können wir nachlesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Da ist davon die Rede, dass der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, offenbar wird. Und doch was ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, gekennzeichnet? Er widersteht und erhöht sich über alles, was Gott heißt oder verehrenswürdig ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Das wird in der Drangsalszeit der Höhepunkt aller menschlichen Verführung und Bosheit sein, dass sich ein Mensch in den Tempel Gottes setzt und sich selber sozusagen als Gott ausrufen lässt, dass er allein alle Anbetung, alle Ehrerbietung und alles empfängt. Genau das, was hier im Vorbild gezeigt wird durch das Handeln von Darius. Und dann lesen wir in Vers 11, dass Daniel von diesem Gesetz erfährt. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie wird Daniel reagieren? Jetzt kommt es zu einem Konflikt. Auf der einen Seite dieses Gesetz der Meder und Perser, das Gesetz des Staates, Und auf der anderen Seite Gott, sein Wort, sein Wille, die sind nämlich jetzt kriminalisiert worden. Und das bringt uns zur Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis eines Gläubigen zum Staat? Es gibt drei große Bibelstellen im Neuen Testament, die darüber reden. Als erstes, 1. Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Und Römer 13 zeigt uns einen Grundsatz, dass nämlich alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Und weil alle Obrigkeit von Gott kommt, ist es die Verantwortung des Gläubigen, der Obrigkeit untertan zu sein, sich ihr zu unterstellen. Wer sich weigert, der Obrigkeit untertan zu sein, der widersetzt sich damit letztendlich einer Anordnung Gottes, er sündigt damit gegen Gott selbst. Und so nennt uns Paulus im Römerbrief zwei Punkte, warum wir uns der staatlichen Obrigkeit noch unterordnen sollen, nämlich um Strafe zu vermeiden, weil die staatliche Obrigkeit das Recht hat, Strafe auszuführen und auszuüben, und um unseres Gewissens willen. Und er nennt dann auch ganz praktisch, was bedeutet es zum Beispiel, der staatlichen Obrigkeit untertan zu sein, Steuern zu zahlen, Zoll zu zahlen, das heißt die Abgaben, die der Staat verlangt, und den Repräsentanten der Obrigkeit Ehre, das heißt Wertschätzung, Achtung zu erweisen. Die zweite große Stelle ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Und da heißt es, alle menschliche Einrichtung oder Ordnung kommt von Gott. Und die Verantwortung des Gläubigen ist auch hier, sich diesen Ordnungen zu unterwerfen, zu unterstellen. Petrus führt noch eine ganz besondere Begründung an, um des Herrn Wille. Und die dritte Stelle ist in Titus 3, Vers 1, wo wiederum die Gläubigen aufgefordert werden, sich allen Obrigkeiten und Gewalten zu unterstellen, ihnen untertan zu sein, das heißt praktisch ihren Anordnungen zu gehorchen. Und Paulus begründet es im Titusbrief ganz interessant, weil es sich hier um eine Auswirkung der rettenden Gnade handelt. Weil der natürliche Mensch, der Sünder, lehnt sich gegen alles auf. Die Gläubigen sollen aber durch das Gegenteil gekennzeichnet sein, nämlich durch, indem sie sich den von Gott verordneten Autoritäten untertan sind und gehorsam sind. Und so müssen wir auch ganz klar sagen, diese Corona-Krise, die wir jetzt hatten, war auch ein Stück weit ein Charaktertest für uns Gläubige. Denn manches haben wir, waren mit mancher Entscheidung, mit mancher Anordnung waren wir vielleicht nicht einverstanden. Wir fanden die blöd, einschränkend, sinnlos, übertrieben. Und wie haben wir dann gehandelt? Haben wir uns dann trotzdem im praktischen Gehorsam den Anordnungen der staatlichen Obrigkeit untergestellt und waren wir ihnen untertan? Oder haben wir einfach unseren eigenen Willen getan, nach eigenem Gutdünken getan, das, was wir als richtig ansehen? Auch hier ist die Frage damit verbunden, sind wir treu gegenüber Gott? Das war auch ein Stück weit ein Charaktertest über unser Glaubensleben, über unsere Beziehung zu Gott. Und so können wir zusammenfassend sagen, ein Christ ist ein loyaler Staatsbürger. Er ist nie staatsgefährdend, nie ein Umstürzler. Egal wie grausam und furchtbar das System, politische System auch sein mag. Und das sehen wir auch an Daniel. Er war wirklich ein loyaler Staatsbürger, auch unter schrecklichen Herrschern. Und das Hauptwerkzeug eines Gläubigen nach 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, ist das Gebet für die Obrigkeit. Das hat Gott verordnet, das ist ein Befehl, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Und Paulus motiviert uns auch noch, indem er sagt, es ist gut und angenehm, wohlgefällig vor unserem Retter Gott. Und die Bibel zeigt uns auf, es gibt nur eine einzige Ausnahme. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 18, Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29, wo Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die einzige Ausnahme, die einzige Verpflichtung, die ein Gläubiger hat, dass er Gott mehr zu gehorchen hat. Und das heißt, befiehlt der Staat etwas, das Gott verboten hat, oder verbietet der Staat etwas, das Gott geboten hat, dann bin ich Gott verpflichtet, ihm zu gehorchen, ihm treu zu sein und nicht der staatlichen Obrigkeit. Das ist aber wirklich die einzige Ausnahme, die wir in der Schrift finden. Auch interessant ist ja der Zusammenhang in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29. Da geht es um das Verbot, den Herrn zu verkündigen, Evangelisation und Mission zu betreiben. Und wir sehen beide Seiten bei Daniel. Daniel war ein absolut treuer, loyaler Staatsbürger. Deswegen dieses wunderbare Zeugnis, die Anerkennung, die er auch von vielen dieser vertreten Herrscher bekommen hat. Aber dort, wo dann der Staat in seine Beziehung zu Gott eingegriffen hat und wo der Staat etwas verboten hat, was Gott geboten hat, nämlich zu ihm zu beten, da hat Daniel sich dem widersetzt, weil er wusste, dass er dem Höheren verantwortlich ist, dass er verpflichtet ist, nämlich Gott treu zu sein und zu gehorchen. Und so sehen wir, Daniel lässt sich nicht einschüchtern. Er fuhr fort mit dem, was er wusste und wovon er absolut überzeugt war, dass es richtig war und auch bleibt, weil es Gottes Wille war. Und Gottes Wille bleibt. Er geht in sein Haus und betet zu seinem Gott. Ist ja ganz interessant, diese Bemerkung in Vers 10, wo es heißt, in Kapitel 6, Vers 10 von Daniel, dass er tat, was er vorher getan hatte. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ja, warum war Daniel so berechenbar? Warum hat er genau die Überlegungen seiner Widersacher? Denn die wussten ja ganz genau, Daniel wird sich von diesem Gesetz nicht einschüchtern. Es ist die Gelegenheit, wie sie ihm eine Falle stellen können, wie sie ihn packen und erwischen können und somit ihr Ziel erreichen können, Daniel zu beseitigen. Warum erfüllte Daniel genau die Überlegungen seiner Widersacher? Das heißt ja in Vers 12, da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend. Sie wussten ganz genau, dass wenn Daniel vor die Wahl gestellt war, gehorsam gegenüber Gott oder gehorsam gegenüber den Gesetzen von Menschen, seine erste Verpflichtung immer seinem Gott galt. Sie wussten ganz genau, Daniel würde lieber sterben, statt seinem Gott ungehorsam zu sein. Dabei hätte Daniel ja auch einen Gebetsspaziergang machen können. Oder er hätte für einen Monat verreisen können in eine andere Provinz. Oder er hätte sonst einen Kompromiss eingehen können, in einem anderen Raum beten, seine Fenster schließen und so weiter und so fort. Aber stellen wir uns einmal die Frage, was hätte Daniel damit seinen Feinden gezeigt? Damit hätte Daniel gezeigt, dass er auch nicht anders ist wie alle anderen. Wenn es um die Rettung der eigenen Haut geht, wenn es um das eigene Leben geht, dann ist das eigene Leben doch mehr wert als wie alles, was mit Gott zu tun hat. Aber genau das wollte Daniel nicht. Sondern er wollte zeigen, dass wenn es auch um sein Leben geht und wenn sein Leben sogar vom Tod bedroht ist, der immer über allem steht und der alle Hingabe, alle Treue wirklich wert ist, das ist dieser Gott Daniels. In Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 heißt es von den Märtyrern in der Drangsalszeit, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und auch das, diese Stelle kann uns hier in den Prinzipien, in den Grundsätzen leiten, um dieses vollkommenen Erlösungswerkes des Herrn Jesus willen. Weil er, das Lamm Gottes, sein Blut vergossen hat. Und um seines Wortes willen lieben wir unser Leben nicht bis zum Tod, sondern wir hängen uns an diesen Herrn, wir verleugnen uns selber, wie es im Neuen Testament heißt, wir nehmen unser Kreuz täglich auf uns und hangen uns an diesen Herrn und wollen ihm treu sein bis zum Tod, denn er ist weit, weit mehr wert, als unser Leben es hier auf dieser Erde je sein kann. Noch einige interessante praktische Gedanken, ich hoffe interessante praktische Gedanken zum Gebetsleben Daniels. Daniel ist ein Beter. Wir lesen, dass er dreimal täglich betete. Und er entsprach damit, es gab kein Gebot oder keine Antworten, um Gottes das zu tun. Aber er entspricht damit zum Beispiel dem Vorbild des Psalmisten, wie wir es im Psalm 55, Vers 18 lesen. Da wird uns gesagt, dass der Psalmist abends, am Morgen und mittags betet. Und es bedeutet letztendlich den ganzen Tag. Jeder Tagesabschnitt war gekennzeichnet durch Gebet. Und das ist genau das, was wir auch im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 17, als Befehl für die Gläubigen im Neuen Testament lesen, betet unablässig. Und auch wenn wir das Vorbild des Apostel Paulus denken, wie oft, wenn er über sein Gebetsleben, über seine Gebete spricht, verwendet er dort das Wort alle Zeit, dass er alle Zeit für euch betet. Zum Beispiel 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Oder in Kolosser 4, Vers 12 gibt es einen Epaphras, der auch alle Zeit für die Kolosser und die Laodicea in den Gebeten kämpfte und rang, damit sie den Willen Gottes erkennen. Daniel war auch in seiner Umgebung, war auch als Beter bekannt. Kennen uns die Menschen auch? Kennen uns unsere Kinder, dass wir Beter sind? Kennen uns unsere Kollegen am Arbeitsplatz, unsere Freunde und Bekannte, unsere Verwandten? Wissen sie, dass wir Beter sind? Sind wir als solche bekannt? Dann die Sache mit den offenen Fenstern nach Jerusalem. Das hat damit zu tun, weil es in 1. Könige 8, ab Vers 46 eine besondere Bitte, eine besondere Verheißung von Salomo gab, als der Tempel eingeweiht wurde. Da hat er nämlich gebetet, wenn die Juden aufgrund ihrer Sünde und weil Gott sie richten muss, ins Land ihrer Feinde verschleppt werden, also genau die Situation, in der sich Daniel befand, und wenn sie dann zu Gott umkehren, wenn sie Buße tun, wenn sie erkennen, dass sie gegen ihren Gott sich versündigt haben, also eine tiefe Herzensumkehr stattfindet, dann sollten sie als Ausdruck, als äußeres Kennzeichen dieser Herzensumkehr gegen Jerusalem, nach Jerusalem hin beten. Und es ist interessant, wenn man die Chronologie des Danielbuches anschaut, dann spielt Daniel Kapitel 6 sich nach Daniel Kapitel 9 ab. Und in Daniel Kapitel 9, da haben wir eines der Gebete von Daniel sogar aufgezeichnet. Und es zeigt uns, dass Daniels Gebetsleben war gegründet in der Schrift. Es war geprägt von Gottes Verheißungen. Er wurde im Gebet geleitet, auch in seinen Anliegen geführt und geleitet durch das Wort Gottes. Und obwohl Daniel mit beiden Beinen in Babylon stand, im Medopersischen Reich, im Babylonischen Reich staatstragende Funktionen und Aufgaben sogar hatte, mit seinem Herzen war er immer am von Gott erwählten Ort, an dem Ort, wo Gott die Verheißungen gegeben hat, die Stadt des großen Königs. Auch hier die ganz praktische Anfrage von uns, wo sind unsere Herzen, wenn wir beten? Dann Daniel kniete nieder. Die Bibel gebietet ja keine bestimmte äußerliche Haltung, aber das Niederknien ist der Ausdruck einer inneren Haltung. Spricht von Demut, sich ausliefern, von Abhängigkeit. Man erwartet alles von dem, der höher ist. Zum Beispiel 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Alle Macht, alle Weisheit erwartet man von dem, der die Fülle alles Guten hat. Und wir lesen in Vers 12, dass Daniel flehte. Das zeigt die Ernsthaftigkeit, die Dringlichkeit, die Not. Beten war für ihn nicht nur eine äußerliche Sache, ein Formalismus, das Heruntergeblabbern von irgendwelchen Worten, sondern es war das tiefste Anliegen seines Herzens. Genauso wie wir es in Jakobus Kapitel 5, Vers 18 lesen, dass das inbrünstige Gebet des Gerechten viel vermag. Und so klagen seine Widersacher Daniel, es wird auch noch etwas gesagt über den Inhalt seiner Gebete. Er richtete Bitten an Gott und er lobte aber Gott. Und das ist ja auch immer das Muster, das uns ja das Neue Testament zeigt. Wir sehen es bei Paulus, denkt an den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, er fängt an, damit Gott zu loben und zu preisen. Und ab Vers 16 geht er dann über in ein Fürbittegebet. Philipper 4, Vers 6 sagt uns, wir sollen unsere Gebete mit Bitten und Danksagung darbringen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Danksagung ist der Wille Gottes. Und interessant, gerade in diesem Gebet in Bezug auf die Obrigkeiten ist auch davon die Rede, dass diese mit Danksagung verbunden sein sollen. Auch Danksagung für die Obrigkeit. Und so müssen wir uns von dem falschen Denken lösen, dass Gebet bedeuten würde, dass wir Gottes Willen ändern können oder Gott zu irgendetwas bringen könnten, zu etwas drängen könnten, dass wir Gott dazu bringen, dass er unsere Wünsche erfüllt, sondern Gebet hat die Bedeutung, dass Gottes Wille sich erfüllt. Genauso wie es der Herr Jesus auch lehrt im Vater unser, dein Wille geschehe. Und warum können wir nie aufhören zu beten? Erstens, weil das Gebet ein Gebot von Gott ist. Dann sagt uns Jakobus 4, Vers 2, wir Menschen und gerade auch wir Kinder Gottes sind absolut bedürftig. Sowohl was unser irdisches Leben als auch unser geistliches Leben betrifft. Und Gott hat in seiner Weisheit das Gebet als das Mittel verordnet, wodurch wir empfangen sollen. Gebet ist das Mittel, das Gott benutzen möchte, damit er uns reich beschenken kann, damit er uns segnen kann, damit er uns Gaben geben kann. Denn unser Gott ist die unendliche Quelle allen Reichtums und durch Gebet schöpft der Gläubige aus dieser Quelle zum Beispiel Kraft für sein geistliches Leben, Kraft für seinen Dienst. Er schöpft aus der Quelle Wachstum in der Erkenntnis und in seinem Verständnis, so wie wir es zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1 in diesem Gebet haben. Und deswegen kann ein Gläubiger nie ohne Gebet sein. Und das hatte Daniel in seinem Leben sehr genau erkannt und verstanden. Und so klagen seine Widersacher Daniel vor dem König an. Sie drängen den König zur Durchführung seines eigenen unwiderruflichen Gesetzesbeschlusses. Und dann achtet einmal auf das Stilmittel der Ironie, das hier der Autor benutzt. Wir sehen einen König, der ein Gefangener seiner eigenen Gesetzesbeschlüsse ist. Ein König, der trotz aller eigenen Anstrengungen es nicht schafft, es nicht vermag, Daniel zu erretten, ihn zu bewahren vor der Löwengrube. Und dann kommt in Vers 17 etwas Interessantes. Genau dieser König richtet eine Bitte an den Gott Daniels. Was sagt er nämlich? Der König hob an und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und das ist nichts anderes als wie eine Bitte an diesen Gott, die an diesen Gott gerichtet ist. Das heißt, diese einzig verbleibende Hoffnung für diesen König war noch zu diesem Gott Daniels zu beten, obwohl er selbst ein Gesetz unterzeichnet hat, dass genau das bei Todesstrafe verboten hatte. Und dann sehen wir in den Versen 17 und 18, wie die Strafe an Daniel vollzogen wird. Der Tod war sicher. Es gab keinen drinnen, keinen kommen. Jegliche menschliche Intervention war durch die Versiegelung von außen ausgeschlossen. Und dann nach einer schrecklichen Nacht, und man achte auch hier wieder auf die Ironie, die Qualen sind bei Darius, nicht bei Daniel in der Löwengrube. Eilt dann Darius zur Löwengrube und wird Zeuge von Gottes rettender Macht. Daniel lebt, keine Verletzung. Gott hat seinen Engel, seinen Boten. Ich denke, das können wir genauso wie in Kapitel 3 sehen, dass es der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung war. Gott hat seinen Boten gesandt und Daniel vor dem sicheren Tod bewahrt und retten. Und dass es sich wirklich um ein unerklärbares, übernatürliches Wunder handelte, es wird ja dann durch Vers 25 unterstrichen, wo uns berichtet wird, das Ergehen der Widersacher Daniels, die sofort von den Löwen zerrissen wurden und den Tod fanden. Dann, was noch interessant ist, in Vers 23 und 24 nennt Daniel den Grund für Gottes Rettung. Er sagt, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen gegenüber Gott und er habe auch nichts gegenüber dem König verbrochen. Damit will Daniel nicht sagen, dass er sündlos war, sondern dass er in dieser Sache, nämlich dass er das Gesetz der Meder und Perser übertreten hat, dass er zu Gott gebetet hat, dass er in dieser Sache vor Gott keine Schuld auf sich geladen hat und dass er auch in seinem Leben immer treu und loyal gegenüber dem König Darius war. Und dann kommt in Vers 24 aber das Urteil Gottes und da heißt es, und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und das ist genau das, was wir in Hebräer 11, Vers 33 dann lesen. Durch Glauben wurde der Löwenrachen gestopft. Und hier kommt beides zusammen. Gottes souveränes Handeln. Es ist Gott, der Daniel rettet und bewahrt und gleichzeitig die Verantwortung Daniels, der durch Glauben ausgeharrt hat. Gott handelt dort, wo er den Glauben oder der Kanal für Gottes Handeln ist, der Glauben des Seinen, durch den sie dann Gottes Segnungen empfangen. Noch ein paar Gedanken. Was alle Schriftausleger, die ich konsultiert habe, egal ob sie aus der Brüderbewegung, aus reformierter Richtung kamen, alle bibeltreuen Schriftausleger weisen hin auf die Parallelen zwischen Daniel und Jesus Christus. Daniel wurde aus Neid überliefert. Das Gleiche muss Pontius Pilatus erkennen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn aus Neid überliefert haben. Darius war ein machtloser Herrscher, der unter Druck gesetzt war von den Widersachern Daniels. Genau das Gleiche finden wir auch bei Pilatus. Alle Versuche, Daniel vor der Löwengrube zu retten, scheitern. Wie oft hat Pilatus versucht, unseren Herrn frei zu bekommen? Er hat mehrere Anläufe dazu genommen und hat versucht, den Herrn frei zu bekommen, weil er erkannt hat, dass der Herr unschuldig war. Und besonders wird diese Parallele deutlich in Psalm 22, Vers 14 und 22, da heißt es, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein reißender und brüllender Löwe. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Es war die Bitte des Herrn Jesus am Kreuz zu seinem Gott und Vater. Rette mich aus dem Rachen der Löwen. Und dann kommt die göttliche Antwort, nämlich die Auferstehung. Ja, du hast mich erhöht von den Hörnern der Büffel. Und ich habe ein Zitat gefunden, das ich allerdings nicht mehr zuordnen konnte. Worauf gründet sich der ausharrende Glaube bei uns? Auf das Wissen, dass der Herr Jesus einmal in der Löwengrube war und gerettet wurde. Unser Glaube weiß, dass die Löwen nichts mehr gegen uns vermögen. Das Brüllen klingt zwar eindrucksvoll, doch verschlingen kann er nur die, denen der Glaube fehlt. Der Löwe hat keine Kraft gegen uns, wenn wir uns im Glauben am Herrn Jesus festhalten. Und dabei wollen wir immer bedenken, dass der Glaube auch etwas ist, nicht dass wir aus uns heraus produzieren, sondern dass Gott alles dazu tut und in uns wirkt, um den Glauben zu fördern, den Glauben zu erhalten, den Glauben von uns zu stützen, was wir ausharren. Noch ein paar Anwendungen. Dieses Kapitel ist so reich. Wir könnten noch mal mindestens eine Predigt darüber machen. Ich möchte uns noch mal erinnern an das Zeugnis, das in diesem Abschnitt über Daniel gegeben wird. Daniel war als Beter bekannt. Dann sagt König Darius zu ihm, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Was wäre das doch herrlich, wenn unsere Arbeitskollegen, unsere Vorgesetzten, unsere ungläubige Verwandtschaft, unsere Kinder das über uns auch bezeugen könntest. Du dienst deinem Gott ohne Unterlass. Das spricht, sie haben erkannt seine persönliche Beziehung zu Gott, dein Gott. Sie haben erkannt, dass Daniel diesem Gott dient und dass er das treu und beständig tut. Das heißt, der Glaube war für ihn keine schöne Wetterreligion. Dann, wenn die Umstände günstig sind, wenn es einem leicht fällt, wenn es Freude macht, dann dient man diesem Gott. Und Daniel war auch kein U-Boot-Christ. Daniels Glauben war für seine Umgebung, sein Glaubensleben war für seine Umgebung deutlich erkennbar. Dann wurden an Daniel die Tugenden seines Gottes sichtbar. Das sieht man vor allem am Lobpreis Darius. Und das ist genau auf das, was 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 sagt, dass wir ein königliches Priestertum sind und wir sollen die Tugenden Gottes, das heißt das, was Gott so vortrefflich macht, was Gott so herrlich macht, was Gottes Schönheit, das Anziehende an Gott ausmacht, das sollen die Menschen an uns erkennen, weil wir aus der Finsternis zum Licht errettet worden sind. Frage an uns, dein und mein Leben, was zeigt es über den Gott? Was für ein Bild gibt es für unsere Umgebung von dem Gott, an den wir glauben? Gibt es wirklich das Bild ab, dass wir aus Gnade errettet sind? Aus der Finsternis zum Licht? Und dass dieser Gott so herrlich, so vortrefflich, so alles überragend ist? Und wir deswegen uns diesem Gott hingeben, diesem Gott lieben? Diesen Gott dienen? Was zeigt unser Leben über unseren Gott? Diese Frage stellt sich mit dem Leben Daniels für uns. Und noch etwas ist interessant, das Zeugnis der heidnischen Herrscher. Wir haben gesehen am Anfang, dass von König zu König die Bosheit zunimmt. Aber das Interessante ist, wir haben auch eine gegengesetzte Bewegung. Mit zunehmender Bosheit nimmt auch die Verherrlichung Gottes zu. Und es ist interessant, in Daniel Kapitel 4 schreibt Nebukadnezar einen Brief zum Zeugnis für alle Bewohner seines Reiches. Am Ende, nachdem Darius das miterlebt hat, wie Gott eingreift und wie Gott seinen Knecht Daniel errettet und bewahrt hat, schreibt auch er einen Brief an alle Bewohner der Erde. Und Darius gibt einen Befehl, dass man sich vor diesem Gott Daniels fürchten soll, weil er der ewige, lebendige Gott ist. Das heißt, ein Gott ist, der hört, der sieht, der handelt, der eingreift, der Leben gibt. Und ein ewiges Reich hat, der allmächtig ist, Zeichen und Wunder tut und ein Retter ist. Und was ist auch das wiederum für eine interessante Ironie? Dieser Mann, der den Befehl gab, dass zu niemand anderem gebetet werden darf, als wie allein zu ihm. Er gibt am Ende den Befehl, dass sich jeder vor diesem Gott Daniels fürchten soll und preist und erhöht letztendlich diesen Gott. Und als letztes die Frage nach dem Zusammenhang mit dem Evangelium. Auch da gibt es so viele Anknüpfungspunkte, wenn wir allein nur denken an die Parallelen zum Herrn Jesus. Ich möchte aber zwei, die vielleicht nicht so gleich beachtet werden, herausgreifen. Der erste Punkt ist, dass im Buch Daniel und in Daniel Kapitel 6 Gott die Errettung so eingerichtet hat, dass er allein alle Ehre bekommt. Darius vermag nichts zu tun. Kein Mensch vermag von außen etwas zu tun. Es kann nur Gott durch sein Übernatürliches eingreifen. Und das ist genau die Botschaft von Paulus den Korinthern im 1. Korintherbrief, Kapitel 18, Vers 31 sagt. Gott hat die Errettung so angeordnet durch das Mittel der Predigt, was eigentlich völlige Torheit ist. Gott rettet durch seine souveräne und wirksame Gnade, es ist sein Werk. 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm seid ihr in Christus. Nicht der Mensch, nicht sein Hinzutun, nicht seine Werke, seine Liebe oder sonst etwas, sondern aus Gott seid ihr in Christus. Es ist sein Werk, seine souveräne und wirksame Gnade, die die Errettung bewirkt. Und dann sagt er, die Errettung ist komplett in die Person des Herrn Jesus und sein Werk eingeschlossen. Er ist völlig genugsam. Der Jesus ist alles. Nichts an und im Menschen, sondern alles im Herrn Jesus. Und dann zieht er das Fazit damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 31. Und in Daniel geht es ja um die Frage der Macht Gottes. Es ist Gottes Macht, die seinen Knecht bewahrt und rettet. Wodurch zeigt Gott heute seine Macht? Er zeigt es manchmal, indem er Gläubige auf wundersame Weise errettet und bewahrt. Aber da möchte ich auch auf das hinweisen, auf Gottes Souveränität, über das wir schon im Zusammenhang mit Daniel 3 nachgedacht haben. Aber wodurch zeigt Gott heute seine Macht? Römer 9, Vers 21, indem der Töpfer, indem Gott aus der Masse, nämlich Sünden verdorbener Menschen, Gefäße zu seiner Ehre macht. Und so sagt uns Paulus im Epheserbrief in Kapitel 1, es gibt in der ganzen Geschichte zwei Kraftakte oder die zwei größten Kraftakte Gottes. Der erste große Kraftakt, noch mehr als die Schöpfung, noch mehr als so manches Eingreifen und Bewahren und manches Wunder, das er bewirkt hat, zum Beispiel mit dem Totenmeer oder mit dem Jordan, war die Auferweckung und Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Und der zweite große Kraftakt, der dem gleich ist, ist, dass Gott geistlich tote Menschen, die unter der Herrschaft Satans sind, die in ihrem ganzen Wesen durch Ungehorsam geprägt und gekennzeichnet sind, zu seinem Kunstwerk macht. So steht es in Epheser 2, Vers 10. Indem er sie errettet, indem er sie erhöht, dass sie die Stellung mit seinem Sohn teilen und dass die, die einst ungehorsam waren, die beständig gegen seinen Willen, gegen sein Wort rebelliert haben, jetzt gute Werke, Werke, die diesem Gott wohlgefällig sind, die sein Urteil gut erhalten, ausüben. Gottes Macht zeigt sich dadurch, Kolosser 1, Vers 11, 1. Petrus 1, Vers 5, indem Menschen unter den schwersten Umständen im Glauben ausharren, an ihrem Gott festhalten, auch wenn augenscheinlich alles dagegen zu sprechen scheint. So zeigt sich Gottes Macht, und das sehen wir ganz besonders bei Daniel, in einem Leben der Heiligung. Die Gläubigen überwinden diese Welt mit ihrem ganzen Wertesystem, ihren moralischen Prinzipien und ihren verdorbenen Taten. Und der letzte Akt, wo sich die Macht Gottes heute zeigt, ist nach 1. Korinther 6, Vers 14, die Auferweckung der Gläubigen, wenn auch der letzte Feind besiegt und überwunden wird, der Tod. Ja, was für einen herrlichen und mächtigen Gott dürfen wir doch haben. Gnade Gottes sei mit euch. Amen.